HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg.
Es gibt eine Hörbuchbesprechung von Christoph Schröder und mein Name ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Wir haben heute einige Empfehlungen von der HR2 Hörbuchbestenliste vom Mai mit dabei. Die Hörbuchbestenliste wird im Mai übrigens 25 Jahre alt. Das Hörspiel Orestie von Raoul Schrott nach Texten von Euripides wurde von der Jury zum Beispiel auf den ersten Platz der Hörbuchbestenliste Mai gewählt. Wir stellen es heute vor. Außerdem geht es um das Schwein in der Reihe Naturkunden. Und im Kinder- und Jugendhörbuch erleben die Brüder Matti und Sami ein neues Abenteuer im Hörbuch von Sala Naura. Auch dieses Hörbuch kam auf den ersten Platz in der Rubrik Kinder- und Jugendhörbücher. Und wir beginnen mit einer Hörspielbox, die die raffiniertesten Fälle von Maigret verspricht. Jeder wird ihn kennen, Kommissar Maigret. Erschaffen hat ihn Georges Simenon. Simenon ist 1989 gestorben. Er hat 75 Maigret-Romane geschrieben, mehr als 100 weitere Romane und über 150 Erzählungen. Der Verlag DAV bringt Simenons Werke als Hörbücher heraus, teils als Lesungen, teils als Hörspiele. Man bekommt sie einzeln oder zusammengefasst zu Themen. Und gerade ist eine neue Box erschienen mit dem Titel Maigret, die raffiniertesten Fälle. Dorothee Meyer-Karweg, was erwartet uns denn da?
Ja, es sind insgesamt 7 Hörspiele, und zwar vom Bayerischen Rundfunk, vom Saarländischen Rundfunk, vom ORF und vom WDR, und zwar aus den Jahren 1953 bis 1986. Die vom Saarländischen Rundfunk sind alle von 53 und sind je 30 Minuten nur lang, und die anderen sind so eine gute Stunde lang.
Welche Stücke sind das?
Also die kurzen vom Saarländischen Rundfunk heißen Die Herberge der Ertrunkenen, Hotel Nordstern, Einbruch auf dem Boulevard Beaumarchais und Man tötet nicht die kleinen Leute. Und dann gibt es noch Frau Maigret als Detektiv vom WDR und Maigrets Weihnachtsfest vom ORF. Und ein bisschen aus der Reihe fällt das Hörspiel Maigrets Memoiren vom Bayerischen Rundfunk von 1983. Da erzählt Kommissar Maigret von einem Treffen mit dem jungen Schriftsteller Sim, also Simenon, der etwas über den Kommissar und dessen Arbeit erfahren will, was Maigret erst irritiert, dann auch ein bisschen ärgert, zumal der junge Schriftsteller, der sich mit Schundliteratur ansonsten über Wasser hält, auch noch eine Krimireihe mit dem Kommissar als Hauptfigur erfindet. Also das ist so ein Spiel um Wirklichkeit und Fiktion. Tatsächlich ist es ja auch so gewesen, dass Simenon seine schriftstellerische Arbeit mit dem Schreiben von Groschenheften begonnen hat. Und bei den anderen Fällen geht es wirklich um ziemlich vertrackte Mord- und Betrugsfälle und darum, wie Maigret sie mit Geschick und natürlich viel psychologischem Gespür löst.
Schauen wir uns doch den Menschen Maigret in diesen Hörspielen nochmal genauer an. Das wird ja sicherlich von unterschiedlichen Schauspielern gelesen.
Ja, genau. Und bei Maigret denke ich eher so an einen älteren Mann, der brummig ist und Pfeife raucht. Aber beispielsweise bei den Hörspielen vom Saarländischen Rundfunk, da wird Maigret von Theo Schulte gespielt. Da ist der Maigret noch relativ jung. Er wirkt jedenfalls erstaunlich agil. Und dazu hören wir mal einen Ausschnitt aus dem Hörspiel Man tötet nicht die kleinen Leute. Da ist ein einfacher Kassierer zu Hause durchs offene Fenster beim Zubettgehen erschossen worden. Und Maigret befragt jetzt die Witwe. Man hört übrigens immer wieder die Züge, da sie an einer Bahnlinie wohnt.
Ihr Mann war Kassierer in einer Gerberei und Weberei in Villiers.
Ja, bei Couvreur und Belchars. Schon seit 17 Jahren. Er ist immer mit der Metro hingefahren, zweimal am Tag.
Wissen Sie, ob er irgendwelche Feinde hat?
Ach nein, nicht, dass ich wüsste. Maurice war ja auch ein so friedlicher und stiller Mensch. Hm.
Interessiert er sich vielleicht für die Politik?
Ach, wo denken Sie denn hin? Da ging er nicht einmal wählen.
Aha.
Ja, mehr kann ich Ihnen auch nicht erzählen. Ich habe ja schon gesagt, es war ein Hotelgast von gegenüber, der ihn erschossen hat, ja? Mit einem modernen, geräuschlosen Revolver, hat der Polizeikommissar gesagt. Ja, deshalb habe ich auch nichts gehört. Glauben Sie, dass man den Mörder fangen wird?
Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, Madame, aber ich hoffe es doch.
Schrecklich. So was konnte auch nur mir passieren.
Also ich sage dir, Lukas, wenn ich noch eine Viertelstunde länger bei Madame Tremblay geblieben wäre, also ich glaube, da wäre ich glatt verrückt geworden. Ich kann nicht mal genau sagen, warum und weshalb, aber sie hat so etwas an sich, was einem auf die Nerven geht. Du. Es ist eine ganz undefinierbare Atmosphäre um sie herum. Ich kann es nicht erklären, aber es macht dann jedenfalls weich. Kannst du das begreifen, Lukas?
Oh ja, sehr gut. Es gibt so Menschen. Und vor allem Frauen.
Ja.
Vor allen Dingen Frauen, ja klar, Männer unter sich. Also das Frauenbild, das hier transportiert wird, ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, und hängen geblieben ist bei mir der Satz, sowas konnte auch nur mir passieren, hat die Frau gesagt, hat, deren Mann gerade ermordet worden ist. Das ist ja auch nicht ohne.
Ja, stimmt, sie ist schon furchtbar und auch furchtbar ich bezogen. Aber zum eigentlichen Fall, Maigret sagt, man tötet nicht die kleinen Leute. Jetzt ist aber ein armer Kassierer ermordet worden. Und die Frage ist eben, vielleicht war er gar nicht arm oder was steckt dahinter? Ist ein wirklich schöner Fall und wie auch die anderthalb Stunden Hörspiele ist er gut aufgebaut, spannend, aber nicht zu vertrackt.
Auch ein schöner Titel. Mhm. Und die anderen Fälle, wie raffiniert sind die?
Also eigentlich sehr schön ist Maigrets Weihnachtsfest. Da kommen am Weihnachtsmorgen zwei Nachbarinnen zu Maigret nach Hause und erzählen ihnen von der kleinen Mädchen Colette, die mit einem gebrochenen Bein im Bett liegt. Und der Weihnachtsmann sei bei ihr gewesen, so sagt sie es, und habe was unter den Dielenbrettern gesucht. Und das ist schon ein bisschen verdächtig. Also da muss Maigret dann sogar Weihnachten arbeiten. Er befragt das Mädchen natürlich. Er sitzt ansonsten zu Hause und lässt seine Kollegen so ein bisschen recherchieren und löst dann den Fall, bevor das Weihnachtsessen auf dem Tisch steht. Das ist sehr schön. Und auch, ja, raffiniert gemacht. Und der komplizierteste Fall ist Frau Maigret als Detektiv. Und der beginnt so.
So etwas.
Aber was ist denn?
Ach, lach mich jetzt nur nicht nach aus, Maigret.
Ich lach ja nicht, Pauline.
Ich komm nach Hause. Das ganze Huhn ist im Topf verbrannt. Das Mittagessen verfuscht. Und du sitzt vor einem Stück Brot und Käse. Das ist doch kein Mittagessen. Maigret.
Na, lass mal, Pauline. Geht schon.
Um 10 Uhr bin ich zum Zahnarzt. Ich wegging, habe ich das Huhn auf dem Gasherd zugestellt, wie immer. Aber seit 10:45 sitze ich auf dem Quai d'Anvers.
Beim Zahnarzt?
Ich war gar nicht bei ihm. Ich saß auf einer Bank auf dem Quai und konnte nicht weg. Es war wegen des Kleinen.
Was denn für ein Kleiner?
Ich habe dir doch von der netten jungen Frau in dem blauen Kostüm und dem schicken weißen Hütchen und dem kleinen Jungen erzählt. Aber du hörst einem ja nie zu.
Die junge Ausländerin.
Seit 14 Tagen sitze ich mit ihr immer auf der gleichen Bank, bevor ich zum Zahnarzt gehe. Das Kind ist so herzig. Es hat so große mandelförmige Augen, wie sie nur diese Levantiner oder Armenier haben. Ich bringe immer ein Stückchen Schokolade mit. Und heute, wir plauderten gerade, da steht die junge Frau ein paar Minuten, bevor ich zum Zahnarzt muss, von der Bank auf und bittet mich, einen Augenblick auf das Kind aufzupassen. Und dann ist sie einfach nicht wiedergekommen.
Da warst du 2 Stunden lang Kinderfrau auf dem Quai d'Anvers.
Oh, du lachst, aber es war schrecklich.
Ja, hier hörten wir als Pauline Maigret Trude Mainz und als Maigret selbst Leonard Steckel in dem Hörspiel Frau Maigret als Detektiv. Also das ist wirklich der vertrackteste Fall, der komplizierteste von allen, denn die junge Dame, die den Jungen dann erst nach Stunden wieder abholt und ein Mord bei einem Buchbinder, die haben miteinander zu tun und nicht nur Kommissar Maigret, sondern eben auch Madame Maigret ermitteln hier.
Jetzt haben wir es auch wieder mit diesem veralteten Frauenbild zu tun. Das haben Sie vorhin ja auch schon erwähnt.
Das Frauenbild ist hier schon ein bisschen eindimensional dargestellt. Die Frauen sind entweder naiv oder Hausmütterchen oder beides oder sind nur an Mode interessiert oder auch ordinäre Kokotten. Naja, also das nervt mitunter ein bisschen, aber es ist natürlich auch einfach der Zeit geschuldet. So war das eben. Man kann darüber hinweghören, sich einfach an dieser gediegenen, guten Machart und den tatsächlich raffinierten Fällen erfreuen in diesen Hörspielen. Es ist schlicht gute und spannende Unterhaltung, wenn man mal abschalten möchte. Also, wer Séminon-Fan ist, der wird jedenfalls sicher bei DAV fündig. Séminon hat ja nicht nur Maigret-Romane geschrieben, sondern auch viele andere, die auch als Lesung bei dem Verlag DAV erschienen sind. Ebenfalls sehr empfehlenswert. Wir haben schon einige hier auch vorgestellt.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Maigret, die raffiniertesten Fälle, so heißt die Hörspielbox, mit Leonard Steckel, Peter Lühr, Cordula Tranto und vielen anderen. Es sind 5 CDs, 5,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 24 Euro. Produktionen des Bayerischen Rundfunks, des Saarländischen Rundfunks, des ORF und WDR und erschienen im Verlag DAV. Im Verlag Mattes und Seitz gibt es die inzwischen sehr beliebte Reihe Naturkunden von der Schriftstellerin Judith Schalansky. Es gibt 83 Bände und da hat die Reihe Maßstäbe gesetzt, sowohl von der formalen Gestaltung her als auch im Hinblick auf die originellen Betrachtungen von Naturphänomenen. Der Schauspieler Frank Arnold, 2014 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet, hat bereits zahlreiche Naturkundentitel als Hörbücher eingesprochen. Die sind beim Verlag DAV erschienen. Und nun widmet sich eine Neuerscheinung einem der allgegenwärtigsten sogenannten Nutztiere überhaupt, dem Schwein. Thomas Macho, Professor für Kulturwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität, hat sich in seinem Essay intensiv mit diesem Tier auseinandergesetzt. Christoph Schröder hat sich Frank Arnolds Lesung von Schweine, ein Porträt angehört.
Im Jahr 1386 wurde von einem Gericht in Süddeutschland ein außergewöhnliches Urteil gefällt. Ein Kleinkind war angegriffen und tödlich verletzt worden, nicht allerdings von einem Menschen, sondern von einem weiblichen Schwein. Thomas Macho hat den Fall in einer mittelalterlichen Anekdotensammlung aufgespürt. Der Prozess wurde folgendermaßen zu Ende gebracht.
Das Gericht sprach das Tier des Mordes schuldig. Es wurde danach in eine Zelle gesperrt. Am Hinrichtungstag trug die Sau einen Mantel und ein weißes Hemd. Sie wurde wie das Kleinkind brutal verstümmelt.
Diese Begebenheit ist nur eine von vielen in Thomas Machos Kulturgeschichte, die in seinem Buch aufgestellte Hauptthese stützen. Zum einen sind Menschen und Schweine sich sehr nah, manchmal gar auf unheimliche Weise ähnlich. Zum anderen gibt es kein anderes Lebewesen, zu dem der Mensch im Lauf der Geschichte ein derart schizophrenes Verhältnis entwickelt hat wie zum Schwein. In 11 kurzweiligen, lehrreichen und stets unterhaltsamen Kapiteln arbeitet Macho den kulturhistorischen Horizont heraus, der das Verhältnis zwischen Menschen und Schweinen definiert. Der Schauspieler Frank Arnold ist in diesem Zusammenhang ein so nuancenreicher wie routinierter Interpret, der die zum Teil komischen Aspekte des Themas mit ironischer Klangfärbung ebenso herausarbeiten kann, wie er auch die zum Teil erschütternde Art und Weise stimmlich unterlegt, mit der der Mensch die klugen, borstigen Geschöpfe behandelt. Immer wieder stößt Macho bei seinen Erkundungen auf Ambivalenzen.
Die Frage, die angesichts der Hunde gestellt werden kann, wer ist mit wem ins Haus eingezogen? Wer hat wen domestiziert? Verfehlt die tiefere Asymmetrie zwischen Menschen und Schweinen. Die Schweine sind uns ferner als andere Haustiere. Zugleich garantieren sie, als pure Nahrungsreserve, das Überleben in Zeiten der Not und des Hungers. Anders gesagt, in der Allianzbildung zwischen Menschen und Schweinen ging es von vornherein um Leben und Tod. Schweine sind uns nah und fern zugleich.
Das Hörbuch nimmt uns mit auf eine Reise quer durch die Zeiten und die Kulturen. In aller Ausführlichkeit beschreibt Macho die Speisetabus, die das Judentum und der Islam über Schweine verhängt haben. Er geht den Mechanismen von Glauben und Aberglauben nach, präsentiert das Schwein wechselweise als Glücksbringer oder als Unheilsboten, zitiert Aristoteles als Gewährsmann für die Erfindung der Erzählung von den drei Schweinchen und dem bösen Wolf oder erinnert an die Schilderung der Sauhirten in Homers Odyssee. Die Vielfalt und die Reichhaltigkeit der Quellen, die Macho auffächert, ruft den Hörerinnen und Hörern ins Bewusstsein, in welchem Maß das Schwein durch die Jahrhunderte hinweg zum unverzichtbaren Begleiter des Menschen geworden ist. Umso bemerkenswerter, dass das Schwein im Wandel der Zeiten eine Entwicklung vom Haus zum reinen Nutztier durchgemacht hat, jedenfalls in Europa. Mit diesem empathiebegabten Lebewesen geht der Konsument hierzulande gedanken- und empathielos um. Winston Churchill konstatierte, während Hunde zu uns auf und Katzen auf uns herabblickten, begegneten Schweine uns auf Augenhöhe. Thomas Macho fragt:
Aber worin besteht diese Augenhöhe? Dass wir Schweine ihrerseits auf Augenhöhe behandeln, kann ja nicht behauptet werden. Wir jagen und züchten Schweine, um sie zu essen. Schweinefleisch ist das beliebteste Fleisch. Weltweit werden jährlich mehr als 116 Millionen Tonnen produziert. Im Laufe ihres Lebens verzehren die Deutschen durchschnittlich 4 Rinder und 4 Schafe, aber immerhin 46 Schweine. Die Zahlen erschrecken, weil wir ihnen keine konkrete Wahrnehmung zuordnen können. Die Schweine, die auf unseren Tellern als Schnitzel, Speckwürfel oder Wurstscheiben landen, erinnern, anders als Fische oder Hühner, zumeist nicht an die Gestalt der Schweine. Wir essen also dauernd Schweine, ohne sie zu bemerken.
Die Ähnlichkeit zwischen Mensch und Schwein wird dem Tier zum Verhängnis. Nicht nur, dass der Geschmack von Menschenfleisch, wie berichtet wird, angeblich von dem von Schweinefleisch kaum zu unterscheiden sei, eignet sich das Schwein aufgrund seiner Physiognomie auch ausgezeichnet als Versuchstier, um menschliche Reaktionen zu simulieren, beispielsweise im militärischen Kontext. Doch um das deutlich zu sagen, Schweine ist keine tierethische Kampfschrift, sondern vielmehr der an Anekdoten entlang erzählte Essay eines umfassend belesenen und interessierten Menschen. Naturwissenschaftliche Aspekte bleiben bei Thomas Macho außen vor. Stattdessen sucht er nach Kontinuitäten und auch Kuriositäten. Zu letzteren zählt mit Sicherheit die Entdeckung zweier Ethnologen, die in den 1970er Jahren im Hochland von Neuguinea den Umgang eines ansonsten durchaus kriegerischen Stammes mit ihren Schweinen dokumentierten. Die Tiere wurden an der Leine ausgeführt, spielten tagsüber mit den Kindern und legten sich am Abend gemeinsam mit ihren Besitzern zum Schlafen. In Japan wiederum hat ein Fotograf das Leben des Schweinebauern Hiroshi Kamimura dokumentiert. Der Titel des Bildbandes lautet Pigs and Papa.
Auf den Fotos können wir sehen, wie Kamimura seinen Tieren Lieder auf der Gitarre vorspielt, ihnen aus der Zeitung vorliest, weil sie seine Stimme von Geburt an kennen. Und wenn er Mittagsschlaf hält, liegt meistens ein Ferkel auf seinem Bauch. Auf manchen Bildern sehen die Schweine so aus, als würden sie lachen.
Vielleicht tun sie das ja sogar wirklich. Schweine, so das Fazit dieses kurzweiligen Hörbuchs, sind schlau und verspielt, eigenwillig und mutig. Sie waren Kulturträger über Jahrtausende hinweg. Erst das industrielle Zeitalter hat sie ihres Wesens beraubt und zum reinen Fleischbeschaffer degradiert. Thomas Machos Porträt verleiht ihnen die Würde, die sie verdienen.
Wir hörten Christoph Schröder mit einer Rezension über das Hörbuch aus der Reihe Naturkunden Schweine, ein Porträt, gelesen von Frank Arnold. Es sind 3 CDs, 3,5 Stunden Hörzeit und es kostet 20 Euro. Erschienen ist das Hörbuch beim Verlag DRV und es ist auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste Mai gewählt worden. Um einen Text des griechischen Dramatikers Euripides geht es im Hörspiel von Raoul Schrott, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Raoul Schrott ist ein österreichischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller. Er hat in Norwich, Paris und Innsbruck studiert, hat als Lektor in Neapel gearbeitet, ist also viel gereist und wenn er gerade mal nicht auf Reisen ist, dann lebt er heute in Südfrankreich. Er veröffentlichte unter anderem den Gedichtband Tropen und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Berliner Literaturpreis. Raoul Schrott hat schon Texte wie die Theogonie des Hesiod neu ins Deutsche übertragen oder Homers Ilias und das Gilgamesch-Epos. Jetzt hat er sich einen Text von Euripides vorgenommen. Euripides ist einer der bedeutenden klassischen griechischen Dramatiker. Von seinen etwa 90 Tragödien sind 18 erhalten. Vor allem bekannt sind seine Stücke Medea, Iphigenie in Aulis, Elektra und Orestes. Und wir sprechen jetzt über Orestie. Dorothee Meyer-Karweg, rufen Sie uns doch die Geschichte der Orestie nochmal in Erinnerung.
Ja, erstmal für die Orestie hat Raoul Schrott 2 Tragödien von Euripides vereint, nämlich Elektra und Orestes. Es geht darin um Familienzwist, Rache und Macht. Und hier noch etwas zur Vorgeschichte. König Agamemnon hatte seine Tochter Iphigenia angeblich geopfert, um die Götter gnädig zu stimmen. So glaubt es seine Frau Klytämnestra. Und die bringt zusammen mit ihrem Geliebten Aigisthos Agamemnon daraufhin aus Rache um und heiratet dann ihren Geliebten und bringt ihn so auf den Thron. Elektra und Orestes sind weitere Kinder der beiden, also von Klytämnestra und Agamemnon. Orestes flieht nach dem Mord am Vater bzw. wird vertrieben. Elektra wird an einen Bauern verheiratet. Als Orestes nach Jahren wieder auftaucht, stiftet Elektra ihn an, die Mörder des Vaters umzubringen, und Orestes führt die Tat dann aus.
Das klingt ganz schön blutrünstig.
Ja, das ist auch so. Aber bei Aeschylus, der vor Euripides lebte und auch eine Tragödie über diese Taten schrieb, wird die Bluttat auch noch als rechtmäßige Rache dargestellt. Bei Euripides wird sie dagegen nicht mehr gut geheißen. Also am Ende steht bei Euripides die Erkenntnis, dass es einfach so nicht weitergehen kann, dass die Blutrache enden muss. Und das ist dann schon ein zivilisatorischer Quantensprung. Orestes und Elektra werden nach der Tat zwar angeklagt, bleiben aber am Leben.
Was macht denn diesen alten Stoff heute noch so interessant?
Naja, also Rachegefühle, Gewalt und auch das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, das kennen wir, das ist den Menschen sozusagen immanent. Und hier steht eben eine starke Frau im Mittelpunkt, Elektra, getrieben von Hass gegen die eigene Mutter, ebenfalls eine starke Frau. Es ist sozusagen ein Kampf der Gigantinnen. Und als Orestes wieder auftaucht, der wird hier eher so als, ja, ich sag mal, Weichei beschrieben, verleitet Elektra ihn eben dazu, die Morde an diesen beiden Menschen auszuführen. Und diese Morde werden dann eiskalt geplant und durchgeführt. Allerdings, danach wird den beiden erstmal klar, was für eine monströse Tat sie da begangen haben, die eigene Mutter zu töten. Vor allem Orestes ist am Boden zerstört, aber auch Elektra überkommt das Grauen.
Raoul Schott hat den Text ja ins Deutsche übertragen. Michael Farin als Regisseur hat dann daraus ein Hörspiel gemacht. Wie modern klingt das?
Also die Sprache ist schon stark modernisiert worden von Raoul Schott. Und dabei hat er auch umgangssprachliche Ausdrücke verwandt. Sein Argument ist, dass Euripides das auch getan habe. Also das zieht schon stark rein ins Geschehen, macht das Ganze sehr gegenwärtig und zeigt eben, dass diese Konflikte viel auch mit unserem Dasein zu tun haben. Und Michael Farin als Regisseur setzt sehr stark in dem Stück auf diese Sprache und auf die Sprecherleistung der Schauspielerinnen und Schauspieler. Das Stück lebt auch regelrecht von den Disputen zwischen den Menschen. Ab und an kommt da noch dezent Musik dazu, besser, ja, Soundcollage kann man das nennen, komponiert von Franz Hautzinger. Und noch sparsamer werden dann so naturalistische Geräusche eingesetzt, die uns in bestimmte Szenen versetzen. Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt. Der Mord an der Mutter ist gerade begangen worden und Elektra, gespielt von Melika Forutan, und Orestes, hier gespielt von Michael Rotschopf, wird nun klar, was sie getan haben.
Hast du gesehen, wie sie, als wir auf sie losgingen, ihre Brust entblößte, wie sie uns den Busen hinhielt, während sie zu Boden sank?
Wie elend sie da war. Wie konntest du den Blick ihrer Augen im Tod ertragen?
Ich warf den Mantel vor diese Augen, um unter diesem Blick nicht zu versteinern, und stieß dann das Schwert in ihren Rücken.
Und ich trieb dich an und ergriff deinen Schwertarm, stieß mit hinein in diesen Schrecken.
So sind also aus den Kindern, die sie gebar, Mörder geworden.
Tja, späte Erkenntnis. Aber nicht nur dies wird den beiden klar, sondern auch, dass diese Tat für sie natürlich Konsequenzen haben wird, dass ihnen nun selbst der Tod droht, also die Todesstrafe durch Steinigung. Und wie vor allem der Mord an der eigenen Mutter zu bewerten ist, der Mutter, die ja ihren Mann wiederum umgebracht hat, dazu hören wir jetzt noch einen Disput zwischen Tyndareos, gespielt von Friedhelm Tock, dem Vater von Klytämnestra, und Menelaos, hier gespielt von Ulrich Mattes. Das ist der Bruder von Agamemnon und der Onkel von Orestes. Beide streiten darüber, wie Orestes Tat zu bewerten ist. Wir hören zuerst Ulrich Mattes als Menelaos, der seinen Neffen Orestes in Schutz nimmt.
Zu seiner Familie zu halten, ist griechischer Brauch.
Ja. Und sich an die Gesetze zu halten.
Was nicht heißt, dass man sich ihnen sklavisch unterwirft.
Neumonische Ansichten wie diese kannst du gern für dich behalten.
Du bist reizbar geworden, Tyndareos, im Alter. Warst einmal klüger.
Klugheit? Was braucht's hier, Klugheit, wo Recht und Unrecht auf der Hand liegen und keiner dümmer hätte handeln können als der da, den weder Recht noch griechische Gesetze kümmern. Ja, Klytaimnestra hätte dafür, dass sie Agamemnons Schädel mit der Axt gespalten hat, eine Tat, die ich nicht entschuldigen will, von Orestes gerecht bestraft gehört. Jedoch, wie es bei uns Sitte ist und religiöser Brauch, mit Verbannung und Exil, das steht bei uns auf Mord. Das wäre angemessen und richtig gewesen. So nur hätte er sich als kühler Kopf erwiesen, der die Gesetze achtet. Als moralische Instanz stünde er jetzt da. Als Mann von Vernunft und Anstand. Stattdessen gab er sich dem gleichen Dämon hin wie seine Mutter. Er hatte das Recht, sie zu verdammen, sie töten aber. Menelaus, stell dir doch einmal vor, Orestes würde eines schönen Tages von der Frau, die sein Bett mit ihm teilt, umgebracht. Dann wiederum bringt sein Sohn die Mutter um und deren Sohn wiederum ihn. Wann und womit würde das alles dann enden?
Tja, wie kann man diesen Kreislauf von Gewalt durchbrechen? Darum geht es in diesem Stück und das ist natürlich gerade auch sehr aktuell. Bei Euripides muss der Gott Apollon eingreifen, der Gott des Lichts, der Heilung und der sittlichen Reinheit. Die Menschen allein bekommen das nicht hin.
Die Jury der HR2 Hörbuchbestenliste hat das Stück im Mai auf den ersten Platz gesetzt. Wie haben Sie denn die Wahl begründet?
Also sie schreiben beispielsweise, gerade in Raoul Schrotts Übertragung würde eine sehr moderne Geschichte von starken Frauen und schwachen Männern erzählt. Sie loben außerdem die sprecherische Leistung und bezeichnen die Beteiligten, also von Schauspielerinnen über Schauspieler bis zur Regie und Musik und allem zusammen, als glanzvoll. Und sie loben die kühne Mischung aus klassischer Konstellation der Figuren und modernisiertem deutschen Text. Alles in allem ein sehr dichtes Hörspiel und eine sehr große Hörempfehlung.
Wir sprachen über das Hörspiel Orestie von Raoul Schrott nach Texten von Euripides mit Melika Forutan, Patrick Güldenberg, Corinna Harfuch, Ulrich Mattes, Ulrich Nöten, Friedhelm Tock, Michael Rotschoff und anderen. 3 CDs sind es, knapp 3 Stunden Hörzeit zum Preis von 22 Euro. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur, erschienen in der Hörverlag. Und dieses Hörbuch ist auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste Mai gekommen. In der Reihe Kinder- und Jugendhörbuch geht es heute um die Brüder Matti und Sami in einer Geschichte von Salana Ura. Salana Ura hat Deutsch und Schwedisch studiert in Berlin und Stockholm. Er hat 2 Jahre lang in einem Kinderbuchverlag als Lektor gearbeitet und seit 1995 ist er freier Übersetzer und Autor. Naura hat zahlreiche Kinder-, Jugend- und Sachbücher übersetzt und veröffentlicht eigene Kinderromane. Sein Roman Matti, Sami und die 3 größten Fehler des Universums wurde 2011 mit dem Peter-Hertling-Preis und dem Jahreslux prämiert und 2017 auch verfilmt. Von den Brüdern Matti und Sami, die mit finnischem Vater und deutscher Mutter in Deutschland aufgewachsen sind und dann nach Finnland ausgewandert sind, da gibt es schon 2 Geschichten. Dorothee Meyer-Karwick, worum geht es jetzt in dieser dritten?
Also die 4 leben nun seit etwa einem Jahr in Finnland und fühlen sich dort eigentlich sehr wohl. Dann aber stirbt Onkel Kurts Frau. Und damit Onkel Kurt in Deutschland nicht so allein ist, beschließen Samis und Mattis Eltern von Finnland zurück nach Deutschland zu ziehen, zu Onkel Kurt ins Haus, dahin, wo sie schon früher gewohnt hatten. Vor allem einer ist damit allerdings so gar nicht einverstanden. Sami, der kleine Bruder von Matti. Schon im Flugzeug nach Deutschland zetert er wie verrückt.
Die Wolkenfetzen, die draußen am Fenster vorbeihuschten, sahen wie zerrupfte Zuckerwatte aus. Sami wand sich unter seinem Sitzgurt wie ein gefangenes wildes Tier und brüllte das ganze Flugzeug zusammen. Mama schloss die Augen, weil sie die bösen Blicke der Fluggäste nicht mehr ertrug, und Papa, der auf der anderen Seite des Mittelganges saß, starrte an die Decke und tat, als würde er uns gar nicht kennen. Darin ist er wirklich gut. Ich sah, wie die beiden Stewardessen, die sich am Ende des Ganges gerade auf ihren Sitzen festschnallten, ihre Köpfe zusammensteckten und möglichst unauffällig mit dem Kinn in Samis Richtung deuteten. Seit einer Minute leuchteten über uns die Anschnallzeichen auf, weil wir in heftige Turbulenzen geraten waren. die heftigste Turbulenz, saß direkt neben mir. »Ich will zurück nach Finnland«, schrie Sami. Mama schlug die Augen wieder auf und hielt meinem kleinen Bruder einfach den Mund zu.
Tja, es hilft also nichts, die Familie zieht nach Deutschland, aber Sami ist weiterhin vollkommen betrübt und Matti, er ist ein sehr liebevoller Bruder, versucht nun alles Mögliche, um Sami aufzuheitern. Und dazu überlegt er, was Sami am meisten aus Finnland vermisst.
Was ist das alles?
Ach, das sind beispielsweise turmhohe Nadelbäume, es ist das Bootfahren, es sind Ringelrobben, es ist in die Sauna gehen, den Hiisi suchen, das ist so ein finnischer Waldgeist, Rentiere streicheln und füttern, mit Holz arbeiten, Pilze suchen, also ist eine sehr lange Liste. Und die versucht Matti nun für den kleinen Bruder sozusagen abzuarbeiten, allerdings geht da auch manches schief, also die Bäume im Wald sind Sami nicht hoch genug, die Ringelrobben gibt es einfach nicht. Und das Rentier Jonathan im Zoo ist leider gerade an Altersschwäche gestorben und so weiter. Ja, als dann noch die Eltern immer wieder die Ferien in Finnland absagen, weil sie beide meinen, durcharbeiten zu müssen, da dreht dann Sami vollends durch und Matti fasst einen Plan. Er macht etwas, was man eigentlich auf keinen Fall tun sollte, also nicht nachmachen.
Das macht jetzt neugierig, was ist es denn?
Das verrate ich nicht. Was Matti macht, das wird auch in der Geschichte erst ziemlich zum Schluss aufgeklärt. Jedenfalls am Tag danach läuft Mattis Vater wutschnaubend aus dem Haus und kehrt auch in der Nacht nicht zurück. Mattis Mutter ist ziemlich am Ende, als Matti sie unausgeschlafen morgens im Wohnzimmer findet.
Ach Matti, ich verstehe das alles nicht. Es gibt doch keinen Grund, einfach so ohne ein Wort davonzulaufen. Eigentlich doch. Es gibt einen. Sie runzelte die Stirn und sah mich fragend an. Erinnerst du dich daran, wie ich damals diese scheußliche Rassel zertreten habe, als Sami noch ein Baby war? Ja, aber was hat das mit Papa zu tun? Ich atmete tief durch. Papa ist sicher sauer, weil er wegen mir seinen Job verloren hat. Es ging leider nicht anders. Das war ein Opfer für die Allgemeinheit. So wie Samis Rassel. Mama blickte mich mitfühlend an und streichelte meine Wange. Matti, was redest du denn da? Wieso sollte Papa seinen Job verlieren? Und wieso wegen dir? Mach dir keine Sorgen. Ich erzählte ihr, was ich getan hatte. Und je länger ich redete, desto blasser wurde Mama. »Bist du verrückt geworden?« keuchte sie. »Das war sein Traumjob, das, was er schon immer machen wollte.« »Aber du hast doch gesagt, dass man zum Wohl der anderen manchmal auch verzichten muss.« »Selber, Matti, selber«, blaffte Mama. »Man kann nicht einfach so darüber bestimmen, dass andere verzichten müssen. Da hast du leider etwas falsch verstanden.« »Oh Gott«, rief Mama, »mein Sohn ist kriminell.« »Muss ich ins Gefängnis?« »Nein, aber vielleicht stecken wir dich zur Strafe in ein Kohlebergwerk«, knurrte sie. »Da musst du tief unten in der Erde die Kohlenwagen schieben und so lange schuften, bis du das Geld verdient hast, das Papa wegen dir verliert.«
Also die Mama ist wirklich sauer, aber sie verliert auch nicht ganz ihren Humor. Und zum Glück kommt der Vater dann wieder und alles klärt sich auf. Matti muss nicht ins Bergwerk und die Familie kann zumindest in den Ferien auch mal wieder nach Finnland. Dazwischen wird es dann aber doch auch recht turbulent. Also die Eltern streiten sich, sodass Matti schon Sorge hat, dass sie sich scheiden lassen. Aber Mattis und Samis Eltern versprechen dann doch, beieinander zu bleiben.
Also wird am Ende alles gut.
Ja, die Geschichte ist ja für Achtjährige und sie hat einen guten Ausgang. Es ist keine super spannende, aufregende, aufreibende Geschichte, aber eine, in der viele kleine Probleme angesprochen werden, wie sie eben in vielen Familien vorkommen und beschrieben wird, wie man sie ja vielleicht überwinden kann und zwar nicht mit Hokuspokus, sondern indem jeder ein bisschen klein beigibt. Und das finde ich sehr schön und sehr lebensnah beschrieben.
Jetzt haben wir es ja mit einer Autorenlesung zu tun. Also Salana Ura spricht hier seinen Text selber. Wie gefällt er Ihnen?
Ja, er ist kein ausgebildeter Sprecher. Er spricht eigentlich ja nicht richtig bedächtig, aber doch ruhig. Aber er schlüpft dann doch ganz schön in die Rolle des kleinen Sami und die des etwas verständigeren Matti. Und er kann auch diesen Humor, der ebenfalls in dieser schönen Familiengeschichte steckt, schön rausarbeiten. Ich habe da gern zugehört.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Matti und Sammy und das größte Stück vom Glück von Sala Naoura, eine Autorenlesung. Es sind 2 CDs, 2,5 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 15 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 8 Jahre, erschienen bei der Hörkompanie. Dieses Hörbuch ist auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Mai für Kinder und Jugendliche gewählt worden. Tschüss sagen
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.